On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Kein Grand-Slam-Sieger bei der Vier-Schanzentournee, ein Grand-Slam-Sieger gewinnt die Darts-WM und die Tour de Ski in Italien ist zu Ende gegangen. Frohes neues Jahr und hallo und herzlich willkommen zu Folge 308 von On the Pitch, der Sport-Podcast. Ja, heute gibt's mal wieder eine bisschen andere Folge. Wir schaffen es leider nicht ganz direkt nach dem Ende der Vier-Schanzentournee aufzunehmen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal die Freiheit genommen, so ein kleines Ende schon mal vorauszublicken, in der Hoffnung, dass Domen Preoz jetzt heute Nachmittag keine wilden Sachen mehr macht und ihr am Dienstag zumindest mit einem Wochenrückblick versorgt, seit dem 1. in diesem Jahr. Den gibt's von mir heute ein bisschen im Solo-Format, aber mit der Darts-WM habe ich natürlich nicht nur einen Monolog gehalten, sondern habe mich mit Nico Mannstein unterhalten. Der hat das lang und breit verfolgt und mit mir besprochen. Und die Vier-Schanzen-Tournee habe ich mit Luca Storms besprochen. Also gibt es nicht nur meine Stimme hier heute im Wochenrückblick. Ansonsten relativ kompakt. Wir gucken hinten raus, unter anderem, ja, was sonst noch so im Wintersport los ist. Natürlich die Tour de Ski. Wir haben Rodeln, Bob, Skeleton, Ski Alpin. Ein wenig, ja, ein Blick auf das Playoff-Picture der NFL, denn die Regular Season ist vorbeigegangen. Und hinten raus, ja, ein kleiner Vorschau-Block auf die Handball-Europameisterschaft. Tennis, da gehen die Australian Open ja bald schon wieder los und auch in dieser Woche startet die Fußball-Bundesliga wieder rein ins Jahr 2026 und ich würde sagen, wir verlieren keine große Zeit und wir steigen doch direkt mal ein in die Rückschau auf die Darts-WM, allerdings mit einem kleinen Nachtrag, denn wir haben natürlich immer den kleinen Update-Block, wie sieht es eigentlich in unserem Fußball-Bundesliga-Kick-Tipp-Spiel aus? Wer hat da das letzte Wochenende gewonnen? Und da muss ich vom 22.12. noch nachtragen, zu muss 06, der liebe Uli. Beste Grüße, wir haben Weihnachten noch zusammen in der Kirche gesungen, hat die meisten Punkte abgesahnt und natürlich könnte der On the Pitch minus Booty auch am 16. Spieltag, den wir jetzt haben, noch weiter punkten. Also viel Erfolg dahingehend und jetzt geht's hier weiter mit einem kleinen Darts-Recap mit Nico Mannstein und meiner Wenigkeit. Ja, die Darts-WM und ich spreche nicht alleine drüber, sondern mit Nico Mannstein, auch bekannter Gast hier in diesem Podcast schon mehrfach gewesen und der hat die PDC oder die Paddy Power World Darts Championship, wie es ja heißt, zum 33. Mal wurde sie ausgetragen, auch ausgiebig verfolgt. 4 Tage gab es oben drauf und am Ende, Nico, war der Weltmeister eigentlich keine große Überraschung mehr. 2. Titel für Luke Littler.
Ja, der Mann hat jetzt häufiger die Darts-WM gewonnen, als er Spiele im Ali Pally verloren hat. Luke Littler, ja, auch wieder eine herausragende Weltmeisterschaft von ihm. Er war nie wirklich so richtig geprüft worden, wenn man mal so ein bisschen die Schlussphase aus dem Match, das er gegen Rob Cross gespielt hat, rausnimmt. Ansonsten waren es sehr, sehr glatte Spiele, kaum brenzliche Momente und auch das Finale war ausgesprochen gut von ihm. Zwar den ersten Satz verloren, im zweiten Satz 2-0 hinten gelegen, aber sich davon nicht beeindrucken lassen. Und wenn dieser Luke Littler in seiner Zone drin ist, dann ist es einfach unfassbar, was der an Scoring raushaut und die Doppelquote. Auch das war ja in der Vergangenheit so ein kleines Thema bei ihm, wohlgemerkt kleines. Bei Luke Littler gibt es nur kleine Themen, die man verbessern kann. Auch die hat er nochmal optimiert. Beste Doppelquote bisher von ihm bei einer WM. Also auch da hat er sich nochmal gesteigert.
Ja, du hast es angesprochen, die meisten Duelle relativ glatt dann durchgejuckelt, also zum Beispiel hier, was haben wir da, 3. Runde gegen Suljovic, 4-0 durchgesetzt, dann hast du dieses eine Rob-Cross-Spiel, wo es in Anführungszeichen nur ein 4-2 gibt, 5-0 glatt gegen Ratajski, Halbfinale gegen Ryan Searle geht am Ende 6-1 aus und das Finale gegen Jan van Veen, den doppelten Juniorenweltmeister, am Ende 7-1, aber der Finalgegner von Luke Littler war am Ende doch eher eine Überraschung oder hätte man ihn einfach nicht so stark unterschätzen können oder dürfen, wie es vielleicht ja bei anderen großen Namen, MVG, der relativ oder vergleichsweise früh schon dann im Achtelfinale rausgeflogen ist. Wie blickst du damit auf den Finalgegner am Ende von Luke Littler? Weil ja, große Namen, die sonst immer mit dabei waren, im Finale eben nicht mehr am Start waren.
Ja, also überraschend war sicherlich, dass er bis ins Finale geschafft hat. Das braucht man nicht zu verhehlen. Trotzdem, und das hat sich auch bei den letzten Turnieren seit Oktober abgezeichnet, dass Rian van Veen echt gut drauf ist, dass er ein klasse Jahr spielt, ist ja auch als Nummer 10 reingegangen. Und was da teilweise vor ihm noch unterwegs war, war jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Also Michael van Gerwen hat kein gutes Jahr 2025 gespielt. Aber klar, trotzdem, dass es bis in das Finale ging, was er da teilweise auch für Spiele auch nach Rückstand eingefahren hat. Man darf nicht vergessen, er hat bisher im Ellipelli zwei Erstrundenspiele gespielt und ist da jeweils ausgeschieden. Und da war es jetzt von Runde 2 weg echt gute Partien. Und wenn ich mich da an die Partie gegen Gary Anderson erinnere, über den können wir vielleicht auch noch kurz gleich sprechen, auch da hatte das Publikum gegen sich gehabt, hat er trotz starker Rückstände, trotz dieses irren Satzes mit zwei Big Fischen, wenn man das mal so in den Plural setzen will, das Ding mit 6-3 für sich geholt. Also das war ganz stark, auch Humphreys rausgehauen. Also da muss man sagen, so bis Viertelfinale war zu rechnen, aber alles darüber hinaus richtig starke Leistung und absolut verdient, dass er jetzt auch als Weltranglistendritter bei der Premier League dabei ist.
Ja, absolut. Da können wir gerne nachher mit abschließen. Ich hätte dich jetzt generell gefragt, ob du vielleicht so drei Personalien, die sich positiv aus deiner Sicht hervorgetan haben, herausheben kannst und drei, die dich vielleicht eher negativ überrascht haben, die dich enttäuscht haben. Ich denke mal, Gary Anderson könnte auf der Pro-Liste stehen. Gehe ich richtig in der Annahme?
Ja, oh Gary Anderson. Da nicht zu nennen, wäre fatal aus meiner Sicht. Nee, das war ein klasse aufgelegter Gary Anderson, wie man ihn auch schon länger nicht gesehen hat. Da hat man gemerkt, ja, weniger Belastung, vielleicht ein paar weniger Turniere gespielt, dieses Jahr so locker aufgespielt, auch in den Interviews immer eine hochsympathische Figur gemacht mit seinem typisch schottischen Akzent. Und was ich auch an ihm sympathisch finde, was mich so teilweise an der jüngeren Fraktion ein bisschen stört, dass man nicht mal diese kleinen Plausch hat, dass man nicht auch bei guten Lecks des Gegners ein Lächeln auf den Lippen hat. Und ja. Gary Anderson verkörpert das alles, deswegen habe ich ihm das sehr gegönnt, hätte mich auch gefreut, wenn er da weitergekommen wäre und wenn er da sogar das Ding letztlich gezogen hätte. So darf man aber gespannt sein, er hat jetzt mit, und das bringen diese neuen erhöhten Preisgelder mit sich, einen guten Puffer hingelegt, dass er jetzt auch nicht auf so viele Turniere angewiesen ist, was ja möglicherweise auch nächstes Jahr helfen kann. Er möchte ja schon gern noch gegen seinen Sohn spielen und das ist ja noch ein bisschen hin, bis der alt genug ist. Ansonsten die beiden anderen Namen mache ich ein bisschen kleiner. Ja, Ryan Searle, auch den könnte man hier durchaus erwähnen. Auch den würde ich hier auf der Pro-Liste erwähnen, denn auch von ihm war das ein klasse Turnier. Es war ein Name, den man immer so im Kreis Achtelfinale gehandelt hat, aber das war von Anfang an, bis der Mann den ersten Satz verloren hat, war es schon ziemlich lange hin gegen Johnny Clayton und davor ja Martin Schindler ganz klar rausgehauen und auch sonst klasse gespielt. Johnny Clayton, der bis dahin richtig gut gespielt hat, rausgehauen. Von daher sei er da auch zu erwähnen. Und ja, als dritten Namen, auch wenn wir ihn eben schon angeschnitten haben, ja, Rian van Veen sei da schon auch erwähnt. Denn ja, bisher immer in der ersten Runde ausgeschieden. Also das wären so die drei Top-Namen auf der ja, Flop-Seite, wenn man so will. Das ist vielleicht ein bisschen hart, aber Luke Humphreys fand ich über das gesamte ja. Turnier nicht so 100% überzeugend, auch gegen Gabriel Clemens, als wir, wenn wir uns da zurückerinnern, war es ja eigentlich eine klare 3-0-Führung und dann waren es die drei Chancen auf der Doppel-16, meine ich, die Clemens da verpasst hat, damit es beinahe nochmal spannend gekommen, geworden wäre. Da hat er das Ding noch gezogen, hat man gedacht, ja, vielleicht bringt die das so einen Push, dass er auch da ein bisschen mehr Ruhe reinbekommt, aber nicht so wirklich. Von daher, es war nicht das beste Turnier des Luke Humphreys. Und ansonsten ja, würde ich schon auch sagen, jemand, der dem ich vor dem Turnier mehr ausgerechnet hätte, wie ein Gervin Price, hat mich jetzt auch nicht überzeugt, auch in den Spielen, die er noch gewonnen hat. Also ihn würde ich auch noch erwähnen. Ansonsten, ja, gibt es viele Altweltmeister, die man da erwähnen könnte. Ja, rein, finde ich, von der Entwicklung würde ich jetzt hier, um den Namen einmal zu erwähnen, auch noch Peter Wright mit reinnehmen. Es hat jetzt, und das ist schon ein bisschen traurig, gar nicht mehr so wirklich überrascht, dass der so früh rausgegangen ist. Aber wie klar das gegen Arno Merck passiert ist, das war dann schon doch nochmal enttäuschend. Von daher wären das so meine Flop-3-Namen zu dieser Darts-WM.
Ja, absolut. Und aus deutscher Sicht hat man sich gefreut, dass viele, und zwar vier an der Zahl, nach Weihnachten noch mit dabei sind, aber dann eben auch alle vier in der dritten Runde rausgeflogen. In Richtung Silvestertage war dann niemand mehr dabei und ich glaube, aus positiver Sicht stellt man dann natürlich Arno Merckx WM-Premiere heraus. Pietrzko im Achtelfinale gescheitert, Martin Schindler auch überraschend glatt gegen Ryan Searle, wo man am Ende dann aber sagt, vielleicht ist es mit dem oder gegen den späteren Halbfinalisten dann auch fast in Ordnung. Gabriel Clemens mit einem Formaufwärtstrend, da hat man auf jeden Fall ja nicht zwingend mit gerechnet, dass er bis in Runde 3 kommt. Ja, im Prinzip, aber ja, ein positiver Trend für die deutschen Darts-Fans und doch gar nicht so kritisch, wie man denkt, dass alle raus sind.
Ja, also es ist eigentlich eine ziemlich ähnliche Situation und das ist ja per se gar nicht schlecht, wenn man mal das, was man erreicht hat, auch nochmal bestätigt und vielleicht nicht jedes Jahr den Fortschritt hat. Du hattest wie vor 2 Jahren vier noch nach Weihnachten dabei. Die sind dann zwar alle vier ausgeschieden, aber ehrlicherweise waren das auch, wenn ich an Arno Merck und eben Gabriel Clemens allen voran denke, auch richtig schwierige Aufgaben. Martin Schindler finde ich schon so glatt, wie das war gegen Ryan Searle. Also das war kein wirklich gutes Spiel. Also du kannst gegen Ryan Searle verlieren, aber nicht in der Klarheit. Das Spiel war gefühlt in 20 Minuten durch. Ja, Ricardo Pietrzko, da ist es wie so oft, finde ich, die Körpersprache, die so ein bisschen störend ist. Aber speziell in Gaga Clemens, wenn der so spielt, wie er das gegen Luke Humphries ja schon über weite Teile gemacht hat, als er noch 3-0 hinten gelegen hat, aber speziell dann nach dem 3-0, dann wird er ein besseres Jahr 2026 spielen. Und das wäre dem ja bisher einzigen deutschen Halbfinalisten ja durchaus zu gönnen, der das jemals bei der Darts-WM geschafft hat.
Am Ende steht also Lou Klittler oben und wenn man Leuten nochmal einen kleinen Tipp zum Nachgucken geben sollte, ist es denn das Halbfinale von Wien gegen Anderson, das am Ende 6-3 ausgeht, obwohl es in den Lecks 22-20 steht? Oder hast du ein anderes Match, das besonders hervorsticht bei dieser größten WM aller Zeiten, die so viele 170er liefert wie noch nie, aber keine neuen Data?
Ja, die Big Fishes wurden mal richtig pulverisiert. Fischi, fischi, wie Ryan Madel so schön gesagt hat. Nee, also ich würde tatsächlich bei Gary Anderson bleiben beim Topspiel, allerdings nicht das Halbfinale, das war sensationell gut, aber ich würde jedem das Spiel von Anderson gegen Vatimena empfehlen, wenn man das verpasst hat, weil das war ein klasse Spiel, das auch durch die Two-Clear-Leg-Regel entschieden wurde, in dem 8 perfekte Darts im Board gesteckt haben von Gary Anderson, also das war ein klasse Spiel mit Drehungen und Wendungen. Also das würde ich neben dem Halbfinale, das rein offensichtlich der Pick wäre, jedem empfehlen.
Ja, alles klar. Ja, und dann, was steht jetzt im Darts an? Du hast die Premier League schon angerissen. Wie sehr bleibst du persönlich dran jetzt nach der WM? Ich glaube, du bist ja ein bisschen mehr Saisongucker, als es Benny zum Beispiel ist, oder?
Ja, so zwischendurch Premier League sind es allen voran die ersten Spieltage, in denen ich dann schon Lust habe. Dann sind es leider wieder zu häufig dieselben Partien in diesem Modus, den wir seit 2022 haben. Richtung Ende wird es dann nochmal interessanter. Ja, ansonsten hin und wieder mal so ein bisschen reingucken in die European Tour Events. Ende des Monats vielleicht auch mal kurz bei den Masters reinschauen. Also da ist ja schon ein bisschen was dabei. Aber klar, das große Highlight war jetzt diese Darts-WM und ist immer so diese Schlussphase des Jahres, sei es auch mit den UK Open. Also da sind es ja schon so die Schlussmonate des Jahres. Nichtsdestotrotz sind wir mal gespannt, was dieses Darts-Jahr so bringen wird 2026.
So ist es. Dann danke auch von meiner Seite schon mal für diesen Ritt durch den Alley-Pally. Nächstes Jahr dann auch in der größeren Halle des Alexandra Palace, die Darts-Weltmeisterschaft. Und bei dir geht es ja in den nächsten Tagen auch wieder mit dem Fußball-Hype los. Ich denke, da wird man sich ja auch wieder hören. Die Vorfreude dahingehend steigt ja wahrscheinlich noch ein bisschen exponentieller an als die Darts-Vorfreude bei dir, nicht wahr?
Och, ich finde es in der Winterpause, da ist es sogar recht erträglich, weil man ja ganz gut beschäftigt ist. Weihnachten und alles Mögliche bringt dann ja schon ein bisschen Programm mit sich. Also ich freue mich schon, dass es losgeht, aber es ist jetzt ehrlicherweise anders als bei Länderspielpause nicht so, als würde ich jetzt schon ganz heiß erwarten, dass es wieder weitergeht. aber trotzdem, ich beschwere mich nicht, dass am Wochenende wieder gekickt wird.
Ja, auf jeden Fall. Und Abschlussfrage zu Darts. Wann wird Luke Littler, Phil Taylor den Rang ablaufen oder wollen wir darüber gar nicht sprechen?
Wird er nicht.
Ja, alles klar. Dann danke dir. Und nach einer kleinen Unterbrechung geht's weiter mit dem Wintersport und dann mit der Vier-Schanzentournee, auch wenn das Bischofshofen-Ergebnis jetzt nicht mit in der Folge drin ist. Der Two-Nights-Tour der Frauen, dem Biathlon unter anderem auf Schalke, aber auch mit einem tragischen Ereignis. Und natürlich gibt's danach noch die Tour de Ski und vieles weitere. Dann hört ihr jetzt gleich zur Tournee mich mit Luca Storms. Bis gleich.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
So, dann starten wir mal unseren kleinen Wintersport-Talk und ich habe mir Luca Storms hier dazu geholt, der mit mir die letzten Tage fleißig Vier-Schanzentournee geschaut hat und vielleicht kann ich am Ende ja noch was zu meiner Hass- und seiner Lieblingsveranstaltung Biathlon auf Schalke bei ihm rausquetschen, aber wir fangen mal bei der Tournee an. Luca, erstmal hallo und herzlich willkommen zurück bei On The Pitch.
Ja, hallo an alle. Schön wieder hier zu sein.
Ja, so, und der deutsche Blick auf die Tournee war bei dir wie genervt, bevor es losging in Sachen, ja, wann ist denn endlich mal wieder ein Deutscher seit Sven Hannawald 2002 ganz oben mit dabei?
Ja, es geht, also ich würde mal sagen, das war die letzten Jahre schlimmer, also sowohl generelle Berichterstattung als auch im Fernsehen, also von daher liegt vielleicht auch daran, dass die Saison aktuell auch jemanden vorsehen hat mit Domen Preutz, wo eigentlich keiner so richtig eine Chance hat. Aber sonst, ja, die Deutschen ja nicht, ich sage es mal, so in der Lauerstellung gewesen vielleicht, wie man es die letzten Jahre gesehen hat. Deshalb vielleicht der Hype hinter einem möglichen deutschen Sieg oder der mögliche Druck dann auch für die Athleten nicht so groß gewesen jetzt vielleicht gerade die letzten beide Jahre.
Ja, und vor allem auch nicht so groß wie im explizit letzten Jahr, als Pius Paschke ja vor der Tournee alles in Grund und Boden gesprungen ist. Oder besser gesagt dann 2024, muss man ja schon sagen. Wir nehmen auf vor dem letzten Springen in Bischofshofen, aber wir lehnen uns mal weit aus dem Fenster, dass Domen Preutz seine erste Tournee gewinnen sollte am heutigen Tag. Und dahinter entbrannte nochmal ein spannender Kampf, aber wir rollen das Feld so ein bisschen von vorne auf. In Oberstdorf war das Sorgenkind Karl Geiger, der in der Quali nur 53. geworden ist. Philipp Raimund und Felix Hoffmann haben sich als Ausrufezeichen entpuppt. Am Ende durch die Disqualifikation, die auch in Garmisch noch von Timmy Seitz erfolgt ist, ist Felix Hoffmann noch aufs Podest gerutscht, hat dort Platz 3 gefeiert, Daniel Czofenik alleiniger Zweiter und Domen Preutz also mit dem ersten Sieg, Philipp Raimund auf der 5. Was nimmst du oder was hast du vom Schattenberg, vom Tourneeauftakt mitgenommen, außer deiner tollen Stimmung im Allgäu?
Also die Stimmung ist ja immer Oberstdorf ganz gut, also gerade ja vor dem Jahreswechsel nach Weihnachten immer ziemlich gut und ja, ich meine, besseren Auftakt zu einer Tournee, deshalb findet ja dann der Auftakt in Oberstdorf statt, gibt es eigentlich nicht. Generell muss man sagen, hatte man ja aus deutscher Sicht ja Glück, dass Timmy Seitz ja dann disqualifiziert worden ist, damit ja auch ja, komplett aus dem Rennen rausgenommen worden ist für die Endabrechnung der Tournee, aber das ist ja auch vollkommen zu Recht, wenn das Material nicht stimmt und das ist ja ein großes Thema dieses Jahr, dann ist es halt eben so für Felix Hoffmann, der bisher eine sehr, sehr gute Saison springt, hatte man sicherlich auch vor 12 Monaten nicht gedacht, dass der mal möglicher Kandidat im erweiterten Kreis für gute Platzierung in der Tournee bereit ist, ist Platz 3, gerade dann zu Hause oder in Deutschland besser gesagt bei einer Vier-Schanz-Tournee umso besser. Generell muss man sagen, ja, Philipp Raimund und Felix Hoffmann, ja, die Überflieger innerhalb des deutschen Teams, das ja insgesamt nicht so gut aufgestellt ist.
Ja, und ansonsten international gesehen, wer hat sich aufgetan? Ich würde mal sagen, die Entdeckung von Oberstdorf war noch nicht Stefan Embacher, sondern vor allem dann auch Jonas Schuster, der nach dem ersten Durchgang auf Rang 3 war, der Sohn von Werner Schuster, österreichischer Springer und sein Teamkollege Stefan Embacher, der sich ja schon mal so ein bisschen in Stellung brachte für die Topform, die er dann in Garmisch gezeigt hat. Oder willst du aus deutscher Sicht nochmal ein Lobeslied auf Felix Hoffmann singen?
Nein, also das ist extrem stark, was die beiden machen. Also Philipp Raimund und Felix Hoffmann, wie gesagt, da kann man nichts gegen sagen. Ich meine, über die generell starken Österreicher, wenn der eine aufhört oder der eine gerade schwächelt, kommt der nächste nach. Und das ist in dem Fall Stefan Embacher oder eben Jonas Schuster. Also die sind ja in dem Sinne in der Breite gut aufgestellt, als auch in der Qualität. Deswegen über die Österreicher muss man ja fast schon nichts Großartiges mehr sagen, außer dass sie halt wie gewohnt eine klasse Nachwuchs Arbeit leisten und da immer in der Weltspitze mit dabei sind, egal ob jetzt einer Kraft heißt oder Embacher oder Schuster.
Ja, am Silvestertag gab es dann die Qualifikation auf der großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Wieder mal vorneweg, Domen Preutz vor Jan Hörl, der sich als Verfolger Nummer 1 dann auftat hinter dem Slowenen, der seinem ersten Tourneesieg entgegengeht. Aber da auch noch auf Groß Grand Slam ist, das wird sich gleich dann zerschmettern am Bergisel, der Schicksalsberg. Aber vorher erstmal Schanzenrekord, überraschenderweise am Silvestertag, zumindest kam das für mich völlig überraschend, als letzter der Top 10 vom Backen gegangen. Stefan Embacher 145,5 Meter, knackt also die Marke da auf der großen Olympiaschanze und stellt auch den weitesten Sprung der Tourneegeschichte überhaupt dar, weil der Schanzenrekord in Bischofshofen ja damit jetzt einen halben Meter kürzer ist. Und ansonsten, ja, ich glaube, die Herren Raimund und Hoffmann haben sich in ihrer Konstanz gezeigt, aber Oldies sind auch nicht so ganz tot zu kriegen, wenn ich jetzt mal die Namen Kamil Stoch und Manuel Fettner in den Ring werfe. Luca.
Ja, gerade letzterer, wenn wir nach Innsbruck gucken, Garmisch noch vielleicht noch nicht so direkt für viele ins Auge gestochen, aber gerade natürlich Innsbruck, wenn wir da mal so ein bisschen vorweggreifen und die Oldies im Zusammenhang nehmen, ist gerade Manuel Fettner natürlich extrem aufgetrumpft. Ich meine, zu Hause springt sie natürlich immer vielleicht ein bisschen besser, aber dass die beiden, ich meine, Kamil ist doch ja auch aus einem riesigen Form tief gekommen, sich wieder, ich sag's mal, aufzurappeln in seiner letzten Saison, ist aller Ehren wert. Und sich so dann nochmal für beide zu verabschieden auf einer, ich sag jetzt mal, positiveren und einer besseren Form, freut natürlich auch die Fans und da freuen sich die Zuschauer am Schirm auch. Das sind wir beide und deswegen extrem schön für die beiden, weil damit, ich sag jetzt mal, lässt sich das Buch Skispringen in deren Lebenskapitel dann doch besser schließen.
Ja, genau. Also Manuel Fettner mit zwei Top-Ergebnissen bei den beiden Springen in der Mitte. Simon Ammann ist mittendrin ausgestiegen. Für den ist ja noch nicht sicher, dass es die letzte Tournee ist. Auch da sind wir gespannt, wie er sich entscheidet. Das Ergebnis von Garmisch-Partenkirchen war dann der zweite Erfolg von Domen Preutz. Jan Hörl als Verfolger und Stefan Embacher bestätigt seine gute Form aus der Qualifikation. Und dann, Luca, haben wir da zwei Japaner unter den Top Ten. Das haben wir immer mal gesehen, dass wer versucht hat, Ryuyo Kobayashi unter Druck zu setzen. Aber das ist das Thema dauerhaft vor Ryuyo Kobayashi, dem einzigen Japaner unter den drei Grand-Slam-Siegern der Tourneegeschichte ist. Das gibt es dann nicht wirklich oft. Und dann nehmen wir das doch gleich als Überblick. Kurzes Lob noch an Kaspar Tomasiak, starker junger Pole. Auch da sind wir gespannt, wie es weitergeht. Denn Renny Kaido, Vierter von Garmisch, setzte in Innsbruck dann ein ganz dickes Ausrufezeichen.
Ja, hat ein extrem knappes Innsbruck-Springen gewonnen. Ich meine, der Wettbewerb ja immer so ein bisschen überschattet zwischen Windlotterie und sogar Stürzen dann im Auslauf. Deswegen muss man sagen, mit einer der fairsten Wettbewerbe der letzten, gut 10 Jahre.
Sieht man auch an der K.O.-Regel, ne?
Genau.
Mein Lieblingsthema.
Dein Lieblingsthema.
Nicht allzu viele rausgeflogen, die gute Duelle verloren haben, als die schlechte Duelle gewonnen haben. Das kurz runtergebrochen.
Genau, das ist eigentlich so, ist das, ich glaube, das ist sogar gar nicht passiert, deswegen ist das ja umso besser zu sehen für dich. Ich finde dieses K.O.-Springen ja gut, weil man bringt ein bisschen Würze rein, gerade für sowas Spezielles, aber dennoch muss man sagen, Innsbruck sehr, sehr stark, sehr, sehr knapp und am Ende war es Renny Kaido, obwohl der Sprung zumindest im ersten Moment sehr kurz wirkte, aber hat am Ende dann gereicht für den Sieg und das hätte man sicherlich auch nicht gedacht, vor allen Dingen nach Punktgleichheit im ersten Durchgang sich dort dann auch durchzusetzen, ist schon echt extrem stark und ich meine, der war jetzt auch noch nicht so oft in dieser Position als Führender, in den zweiten Durchgang zu gehen.
Ja, vielleicht hat es der ein oder andere bei uns in der Insta-Story gesehen, es ist ja so ein bisschen ein Kreis, der sich geschlossen hat bei Renny Kaido, nachdem wir ihn im Sepp September 2022 nach seinem Grand Prix-Sieg in Rüschenhof schon gefeiert haben. Benny und ich hat das jetzt endlich geschafft und stand ganz oben auf dem Podest. Ich habe ja letztes Jahr oder die letzten Jahre immer im Kessel am Berg Isel selbst gestanden und habe auch dann immer da oder in Willingen Renny Caído angefeuert und alle haben mich komisch angeguckt. Luca, wann ist dir denn klar geworden, erst zu Beginn dieses Winters oder vielleicht auch schon irgendwann letztes Jahr, was kommt denn da eigentlich für ein Typ da an im japanischen Skispringen, der jetzt der Weltspitze da gefährlich werden kann? Und was traust du ihm noch für den restlichen Winter zu vielleicht?
Also generell muss man ja sagen, die Japaner sind ja grundsätzlich immer sehr zurückhaltend. Ich meine, von Ryo Kobayashi, er geht jetzt auch nicht immer direkt aus sich raus, außer er gewinnt mal so einen Skispringen. Schon einer von, das will ich auch zu Renny Caído sagen, der sich zurückhält, aber das hat man ja dann in Innsbruck gesehen. Wenn er gewinnt, dann geht er auch, ich meine, beim ersten Weltcupsieg, da geht jeder steil. Es ist ja egal, wer er heißt. Aber er vielleicht nochmal umso mehr, weil es extrem unerwartet kam. Und ich finde, also bei ihm generell ist schon was möglich. Vielleicht, ja, führt er die japanische Mannschaft dann als Kopf, kann man ja fast sagen, so ein bisschen als Teamhead in Richtung Olympia. Aber das ist doch vielleicht, wäre jetzt ein bisschen noch zu forsch gesagt. Dafür müssen vielleicht noch mehr konstantere Ergebnisse kommen. Aber ist in der Tourneewertung direkt vor seinem Teamkollegen Ryo Kobayashi. Deswegen muss ich sagen, da können wir auf jeden Fall noch einiges von ihm erwarten, auch was die direkte Weltspitze angeht. Also hat sich da auf jeden Fall spätestens mit dem Sieg in Innsbruck da angemeldet für.
Nach 3 von 4 Springen, also Tournee Vierter. Gucken wir mal, was da noch an Top-Ergebnissen in diesem Jahr rumspringt. Domen Preots Grand Slam-Traum damit geplatzt, weil er 0,5 Punkte hinter Renny Caído sich selbst einreiht. Hoffmann auf 5. Das ist auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr beständig, was der abliefert. Raimund auf 12. Und ansonsten müssen wir die Wettbewerbe, glaube ich, jetzt weiter groß gar nicht auseinandernehmen. Wir nehmen die Schlagzeile gerne noch mit, dass die Finanzierung für die Flutlichtanlage gesichert ist. Das heißt, die Chancen auf eine Vierschanzentournee der Frauen sehen immer besser aus. Und das ist sicherlich auch für Luca Storms der richtige Schritt.
Ja, absolut. Also generell das Thema Frauenskispringen, Vierschanzentournee für die Frauen war ja seit Jahren immer so eine Hängepartie. Da hat man eigentlich nur auf die Meldung gewartet, dass es wieder abgesagt wird und die berühmte Two-Nights-Tour an den Start kommt. Ja, das ist schon deutlich besser, dass das jetzt dann für die nächste Saison dann eine Vierschanzentournee auch als Frauenversion kommt.
Genau so ist es. Und dann verhafte ich dich einfach noch für 2, 3 andere Sätze. Katharina Schmid hat nämlich angekündigt bei den Skispringerinnen, dass sie ihre Karriere nach dem aktuellen Olympia-Winter beendet. Die wird also keine Vierschanzentournee der Frauen in ihrer Karriere haben. Dennoch, Luca, bleibt sie dir, glaube ich, in Erinnerung, auch wenn sie keine Tourneegeschichte mehr schreiben wird.
Nee, wird halt anders in Erinnerung bleiben. Ich meine, mit die erfolgreichste Skispringerin aus Deutschland. Generell kann man ja sagen, bei Großereignissen oder auch im Weltcup war sie ja immer sehr, sehr stark unterwegs. Diese Saison, zumindest das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht so gut von ihr. Aber ich meine, mit Selina Freitag, und da wirst du jetzt sicherlich auch gleich ein paar Sätze zu sagen, wartet ja auch schon eine, die so ein bisschen an der Tür klopft. Und auch gerne durchgehen möchte durch diese Tür, nämlich diese heißt dann mögliche Nachfolgerin von Katharina Schmid, aber die Nachfolge wird zumindest sehr, sehr groß sein, wenn wir das mal so betiteln möchten.
Ja, die Fußstapfen sind nicht die kleinsten, da hast du auf jeden Fall recht. Selina Freitag hat sich auf der Two Nights Tour aber relativ konstant präsentiert, immer in Podestnähe gesprungen. 2. Platz beim Neujahrsvorabendspringen, wie es ja dann heißt, in Garmisch. In Oberstdorf auch nochmal stark platziert auf Rang 3. Das heißt, in der Gesamtwertung gab es da den 2. Rang. Heute in Villach auch nach dem Abschluss der Two Nights Tour nochmal auf dem Podest gestanden. Nika Preots siegt in der Gesamtwertung der Two Nights Tour und ist jetzt auch nach dem Ablösen von Nozomi Maruyama neue Führende in der Gesamtweltcup-Wertung. Abigail Strait feierte in Oberstdorf den Sieg im Neujahrsspringen. Das ist auch ein ganz, ganz historischer Erfolg, nicht nur für sie persönlich, sondern auch für das nationale Skispringen dort. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir aus der nordischen Kombination nicht viel zu melden, außer Nathalie Armbruster alles Gute nachträglich zum 20. Geburtstag zu wünschen, schon nach schneebedingt abgesagt, Luca. Da freust du dich doch sicherlich auch schon auf Olympia, aber eben ohne die Frauen. Auch nochmal ein Statement dazu vielleicht von dir, als insgeheimer Wintersportfan, wenn der Motorsport gerade mal Pause macht.
Ja, unverständlich, dass die Frauen nicht dabei sind. Mehr muss man da fast schon nicht sagen. Also wenn du eine Sportart mit reinbringst, wo nur Männer an den Start gehen, ist kompletter Quatsch.
Und dann haben wir gleich noch die Tour de Ski. Da update ich euch vorher, Luca, Biathlon. Es gab jetzt keine Weltcuprennen, aber dennoch zahlreiche Schlagzeilen. Und da bist du tatsächlich ja sogar mehr drin als ich. Von daher, wie waren deine Gedanken, als du gelesen hast, dass Sievert Guttorm Backen tot im Hotelzimmer in Italien aufgefunden worden ist? Es ist ja inzwischen fast schon eine mysteriöse Angelegenheit, inzwischen jetzt auch nochmal emotionalisiert aufgeladen geworden. Johann Olaf Botten hat ihn quasi aufgefunden, hat dazu in den letzten Stunden seine Äußerungen kundgetan. Die Freundin von Backen, Caroline Simpson-Larsen, hat die Schlussetappe bei der Tour de Ski unter Tränen gewonnen und hat sich dann an ihn erinnert. Er wollte eigentlich zuschauen und so weiter und so fort. Laut Medienberichten mit Höhentrainingsmaske leblos in seinem Zimmer gefunden worden. Es ist ein massiver Schlag in die Magengrube des in die gesamte Biathlon-Familie und in das norwegische Wintersportteam insgesamt. Und wieder ein tragischer Todesfall im Biathlon. Das ist mein Gedanke dazu, nachdem wir Laura Dahlmeier ja schon verloren haben.
Das stimmt. Ich meine, zwei Todesfälle mit ganz anderen Vorzeichen. Aber im Endeffekt, also das Jahr 2025 war so auch ein dunkles Jahr, so ein bisschen im Biathlon, was das betrifft. Einen aktiven Athleten verloren und mit einer der besten Athletinnen verloren im Biathlon, mit Laura Dahlmeier, aber zu Sievert Backen. Also du hast mich ja gefragt, so ein bisschen, wie überraschend kam das für mich. Das war ja, also da musste ich tatsächlich zweimal gucken, wie ich diese Meldung gelesen habe. Die IBU hat es ja auch selber auch mitgeteilt, dass das so passiert ist mit dem norwegischen Athleten. Und generell, wenn man dann hört, dass der Gesamtweltcup-führende aktuell Jan Olaf Botten ihn ja auch selber gefunden hat. Man war ja dort in dem Höhentrainingslager, man wollte tatsächlich auch Skitouren gehen und dann wollte er nach dem schauen, weil die es ja beide machen wollten, dass er ihn dort im Hotel dann auffindet, in seinem Zimmer. Das ist schon echt krass. Also glaube ich jetzt auch so eine Situation für das norwegische Team, wenn wir auf Sportliche gehen, was möglicherweise die Saison verändern kann, aber
Botten ist auch in Oberhof nicht mit dabei, einer von zahlreichen krankheitsbedingten
genau,
Ausfällen.
Genau, das hat nicht direkt damit was zu tun, aber vielleicht ist es schwierig zu deuten, aber vielleicht kann das motivieren, vielleicht kann es auch so ein bisschen beschweren, was jetzt so gute Leistungen angeht, aber dennoch muss man sagen, extrem schwierige Situationen. Wir wissen ja natürlich zu dem Fall auch noch nicht Näheres, soll ja wohl erst im März was Neues dazu kommen.
Gibt keine, genau, keine Vorabinfos der Obduktion in Norwegen, das wird alles erst abgeschlossen, ja.
Von daher kann man sich von Spekulationen, möchte ich mich da auch nicht beteiligen, aber nicht schön auf jeden Fall.
Absolut. Dann harter Themenwechsel, World Team Challenge, auch das fand noch vor dem Jahreswechsel statt, das 22. Mal Biathlon auf Schalke und endlich mal wieder ein Heimsieg aus deutscher Sicht, Luca.
Es ist die 22. Auflage, genau, World Team Challenge in Gelsenkirchen und endlich mal wieder ein Sieg für ein deutsches Team. Das war diesmal mit Justus Strehle und Janina Hettich-Walz. Die kamen ganz gut durch. Ich meine, haben sich beim Verfolgungsrennen nur einen Fehler geleistet, die beiden. Also das ist schon extrem stark gewesen. Ich meine, es waren jetzt nicht so starke Teams dabei. Da war Luc Jean-Monod und Fabian Claude, die sich auf Platz 2 eingereiht haben, noch mit die Besten. Wenn man überlegt, die Norweger hatten, glaube ich, einen aus der dritten Liga, also aus der Norwegen-Liga des Biathlons mitgenommen. Wenn man das mal einreihen würde, ist es die dritte Liga des Biathlons. Also war jetzt nicht das große Spektakel namentlich. Dennoch muss man sagen, das ist vor Olympia relativ normal. Aber das Show-Event wird ja immer gut angenommen. Viele Zuschauer waren da. Die Strecke hat sich ein bisschen verändert. Es hat, ich sage jetzt mal, mehr eingeladen zum Überholen als die Strecke, gerade mit diesem Hang und mit der Abfahrt darunter, die extrem kurios war, wo sich auch viele hingelegt haben. Deswegen, schöne Strecke, schöne neue Strecke und World Team Challenge macht zwischen den Jahren auch eigentlich immer Spaß. Und das ist ja so ein Event ja auch dann logisch, dass sowas dann zwischen den Jahren stattfindet und auch kein Weltcup ist.
Und jetzt geht's dann mit dem Heimweltcup in Oberhof weiter. Luca, ja das letzte Mal im Januar, weil ab nächstes Jahr sieht's anders aus. Du hast dich schon ein bisschen im Kalender umgetrieben, habe ich gehört heute, ne?
Ja, genau. Oberhof, Ruhpolding und dann Antholz ist dann Geschichte. Das ist ja so die Institution des Biathlons gewesen. Also gerade die drei Rennen hintereinander waren zuschauertechnisch und auch quotenmäßig im TV immer die ganz großen Bringer. Das hat man jetzt aufgebrochen für nächstes Jahr oder ab nächstem Jahr, dann das Oberhof später kommt, dann erst im März. Aber jetzt kehrt man wieder aus dieser ich sag jetzt mal Weihnachts-Neujahrspause zurück, zweites Trimester. Und da blickt man dann auf das erste von beiden Heimweltcups fürs deutsche Team.
Genau. Dann bei den Frauen mit Selina Krotian statt Julia King und mit Johannes Kühn, der zusammen mit Lukas Fratscher Danilo Riedmüller und Simon Kaiser ersetzt. Da geht es dann also in die heiße Phase der Olympia-Vorbereitung. Wir sind gespannt, wie jetzt das Turnierergebnis in Bischofshofen gewesen ist. Aber ja, wie sind wir weiter? Auch da gespannt geht es direkt in Zakopane weiter. Und ich melde mich dann gleich nochmal wieder mit der Tour de Ski und dem Eiskanal. Denn da gab es zwischen wildem Wetter in Winterberg und der Tour de Ski natürlich auch zahlreiche Schlagzeilen. Danke, Luca, und wir hören uns gleich wieder. Ja, das war's also von Skispringen und von Biathlon, und dann machen wir weiter nach der Unterbrechung und blicken auf die Tour de Ski. Da gibt es am Ende zwei erfolgreiche Siegerinnen und Sieger in der Gesamtwertung, mit denen man eigentlich gar nicht groß als Überraschung sprechen muss oder von einer Überraschung sprechen muss. Das eine ist Jessie Diggins, die US-Amerikanerin, die am Saisonende ja ihre Karriere beenden wird. Und bei den Herren ist es mit Johannes Hersfurth-Klebo auch keine große Überraschung. Aber wir blicken natürlich auch gerne nochmal drauf, wie das denn insgesamt aus deutscher Sicht denn lief. Diese Tour de Ski, die ja leider nur noch über den Jahreswechsel an zwei Austragungsorten stattfindet, in Toblach und in Val di Fiemme war das der Fall. Es geht jetzt weiter in Oberhof, aber erst in anderthalb Wochen. Deswegen, ja, war so ein bisschen die Überschrift über dem DSV-Langlaufteam, ja, Verletzungssorgen oder zumindest Olympia-Vorbereitung nicht großartig stören. Unter anderem die Sprinterin Laura Gimler, die nicht mit dabei ist. Verena Veit musste kurz vor dem Start der Tour de Ski krankheitsbedingt absagen. Und dann waren es nur noch 7 Deutsche, die diese 20. Tour de Ski angegangen sind. Und das lief gleich richtig gut zum Auftakt. Colette Rützek hat beim Freistil-Sprint in Toblach den zweiten Platz gesichert. Das ist der erste Podestplatz in diesem Olympiawinter und musste sich nur Skiskat aus Norwegen geschlagen geben. Bei den Herren ist Jan Stölben bis ins Viertelfinale gekommen. In den weiteren Tagen dieser Tour de Ski konnte dann Katharina Hennig-Dotzler ihr Olympiaticket buchen. Hat auf den 10 Kilometer klassisch den 10. Rang, auch ja übrigens ja dann kurz vor den Olympialäufen geholt, die ja auch Bestandteil dieser Tour de Ski waren. Allerdings das dann noch in Toblach gewesen. Aber auch Hennig Dotzler musste dann vor der dritten Etappe aussteigen, weil sie sich nicht ganz fit gefühlt hat. Währenddessen schlug die Dominanz schon mal so erste Bahnen an, denn Jessie Diggins und Klebo, also die US-Amerikanerin und der Norweger, die beide letztendlich die Gesamtwertung gewinnen, taten sich dann schon mal auf dem 5-Kilometer-Massenstart, den es unter anderem in Toblach gab, schon mal ganz gut auf. Katharina Hennig war bereits abgereist, Pia Fink ist auf Platz 14 gekommen, Janosch Brugger bei den Herren auf Platz 27, und dann gab es nochmal ein kleines Ausrufezeichen, denn Pia Fink, die lag in der Top-10-Gesamtwertung, ganz aussichtsreich. Es haben nur 4 Sekunden gefehlt nach vorne, aber auch dann ist es tatsächlich bei ihr eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, dass sie ausgeschieden ist und die Tour de Ski abgebrochen hat. Deswegen hat sie im Sprint dann auch nicht zu einem weiteren deutschen Top-Ergebnis gereicht. Auch Colette Rützek ist dann abgereist, die ja bereits dieses Podest dann eingeheimst hat, und so war es dann dieser Final Climb auf die Alpe Chemies, die wir schon traditionell kennen als Schlussort dieser Tour de Ski, die dann also auch den Abschluss gebildet hat. Und dort gab es mit Caroline Simpson-Larsen eben diesen emotionalen Sieg vor Jessie Diggins, die Freundin des verstorbenen Biathleten, mit dem ich eben mit Luca drüber gesprochen habe. Und bei den Herren eben dann am Ende diesen Gesamtsieg von Johannes Hersfurth-Klebo. Übrigens ein norwegischer Dreifach-Triumph, insgesamt 5 Norweger in den Top 6. Und dann haben wir mit, wo ist er? In der Gesamtwertung Florian Notz als 26. dort das beste deutsche Ergebnis. Und bei den Frauen muss man wirklich sagen, das ist tatsächlich dann eine Überraschung, denn natürlich viele krankheitsbedingte Ausfälle, aber Helen Hoffmann ist in der Schlussetappe in die Top 10 gelaufen und hat dann am Ende auf dem 13. Gesamtrang diese Tour de Ski beendet. Also das ist durchaus respektabel und da hoffen wir, dass das Team von Peter Schlickenrieder sich dann in Richtung Olympia wieder ein bisschen fit machen kann und wir dann wieder Top-Ergebnisse sehen. Das freut uns auf alle Fälle. Wir machen ganz schnell weiter mit Rodeln. Die Wettbewerbe wurden ausgetragen in Sigulda und jetzt dann in Winterberg geht es diese Woche weiter. Aber wir blicken auf die Ergebnisse aus Lettland. Felix Loch gewinnt in einer, Max Langenhahn wird da Dritter. Bei den Frauen ist Summer Bridger aus den USA erfolgreich. Julia Taubitz und Merle Fräbel belegen mit Platz 3 und 4 die besten deutschen Platzierungen. Bei den Doppelsitzern reicht es für Tobias Wendel und Tobias Ahlt knapp nicht zum Weltcupsieg. 80 Hundertstel, meine Güte, Mathematik, fehlen am Ende, um an Savage, Mikhailovich und Krasts aus Lettland vorbeizukommen, die den Heimsieg holen. Und einen zweiten Platz gab es ebenso bei den Doppelsitzerinnen, Altschberger und Machina, da aus deutscher Sicht auf Platz 2. Dann gab es noch weitere Eiskanalwettbewerbe. Das war allerdings ein bisschen schwierig, weil in Winterberg heftige Schneestürme ja die Wettbewerbe massiv beeinflusst haben. Die Skeletonis wurden ja nicht alle ausgetragen. Auch ein Herrenrennen wurde abgesagt. Das war alles ziemlich tricky. Aber es gibt zumindest ein Ergebnis vom Frauen-Skeleton-Rennen. Das konnte Janine Flock gewinnen. Jacqueline Pfeiffer ist auf Platz 5 gefahren. Mit 18 Sekunden Vorsprung am Ende vor der Deutschen zum Beispiel. Dieses Männerrennen fand dann eben nicht statt. Und dann hatten wir aber natürlich noch Bobwettbewerbe, die ausgetragen worden sind. Laura Nolte, Heimsieg dort, hat natürlich da ihre Favoritenrolle für Olympia weiter unterstrichen. Zur Halbzeit hat sie noch hinter Lisa Buckwitz zurückgelegen, dann allerdings den Vorsprung vor Cynthia Appia aus Kanada ins Ziel gerettet. Lisa Buckwitz wird am Ende Dritte. Dann haben wir mit dem Zweierbob wieder natürlich das Duell gehabt oder in dem Fall sogar das Triell, weil der Gießener Adam Amur noch mitgestritten hat. Johannes Lochner gegen Francesco Friedrich. Im Zweierbob ging das wie folgt aus. Lochner vor Amur und Friedrich. Und im Viererbob gab es dann den Sieg von Francesco Friedrich vor Johannes Lochner und Adam Amur. Und das war ein besonderer Sieg, denn es war das 100. Weltcuprennen für Francesco Friedrich und ein äußerst knapper Sieg. 0,02 Sekunden vor Team Lochner und 0,06 Sekunden vor Team Amur. Das war also ein rein deutsches Podest und auch bei den Frauen sieht das genauso aus. Laura Nolte macht ihr perfektes Wochenende komplett mit dem Sieg vor Lisa Buckwitz und Kim Kalicki im Zweierbob-Wettbewerb und generell kann man auch noch sagen, ja, ist es einfach ein richtig tolles Wochenende gewesen, zumindest was die Platzierung angeht. Weiter geht's dann und da freue ich mich schon drauf mit, ja, den Wettbewerben auf der Natureisbahn in St. Moritz. Das findet jetzt in diesen Tagen statt. Die Rodlerinnen und Rodler machen, wie gesagt, dann eben in Winterberg weiter. Und wir machen noch kurz den Sack zu mit Ski Alpin, denn auch da gab es natürlich Wettbewerbe um den Jahreswechsel herum. Wir starten mit dem Super-G von Livigno. Da konnte Marco Schwarz gewinnen, Simon Jocher auf einem richtig starken 5. Platz gewesen. Das war aber schon ja am 27. Dezember. Die Frauen hingegen waren in Semmering unterwegs. Da konnte Julia Scheib den 3. Weltcupsieg in diesem Winter feiern, hat sich vor Camille Rast und Sarah Hector durchgesetzt. Paula Molzan ist übel gestürzt. Da wünschen wir alles Gute. Das beste deutsche Ergebnis war Lena Dürr auf Platz 10. Michaela Schifflin beispielsweise ist 6. geworden. Und den Slalom, den gab es auch in Semmering, den konnte Schifflin dann gewinnen auf Platz 1. Und aus deutscher Sicht ja nicht ganz optimal gelaufen. Nach 12. Laufzeit in Durchgang Nummer 1 Lena Dürr am Ende auf Platz 17 gefahren. Das kommt zu dem Ausfall von Emma Eicher noch hinzu, die im ersten Durchgang leider ausgeschieden war. Und Michaela Schifflin unterstreicht natürlich, dass immer mal mit ihr zu rechnen ist. Im neuen Jahr gab es dann wieder technische Disziplinen bei den Frauen und zwar in Kranjska-Gora. Da muss man allerdings sagen, ist die Schifflin-Serie dann gerissen, denn Camille Rast hat ihr den Slalom-Sieg in Slowenien dort weggeschnappt. Aus deutscher Sicht ist Emma Eicher nach 6. Laufzeit im Durchgang 1 auf Rang 8 gefahren. Lena Dürr ist mit einer richtigen Aufholjagd noch 11. geworden, obwohl sie nur 16. war im ersten Durchgang. Und im Riesenslalom ist auch Camille Rast vorne unterwegs gewesen. Dort Michaela Schifflin auf der 5. Und das beste deutsche Ergebnis ist Lena Dürr auf Rang 18. So, das also der Stand bei den Alpinen. Auch da ist natürlich jetzt ganz viel Schlagzeilenschreiberei angesagt. Zum einen die Herren, die sind morgen am Mittwoch in Madonna di Campiglio dann mit einem Slalom dran. Die Frauen sind dann am Wochenende mit Speed-Disziplinen in Sauchensee am Start. Und bei den Herren gibt es den berühmtesten Riesenslalom des Winters in Adelboden in der Schweiz, bevor es dann nächste Woche mit Flachau weitergeht. Und dann, Freunde, nächste Woche schon Wengen am Lauberhorn geht's da also rund. Das ist das, was uns im alpinen Januar erwartet. Oder zumindest im jetzt folgenden, der nächsten Tage. Das wird spektakulär und spektakulär machen wir weiter nach der Pause mit NFL, Eishockey, Handball, Tennis und nachher noch dem Fußball. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder ganz kurz nochmal mit einem Update von allem außer Fußball, denn in der NFL ist die Regular Season zu Ende gegangen und dann haben wir natürlich jetzt die Teams, die weitergekommen sind. Aus der AFC sind es die Broncos, die Patriots, die Jaguars, die Steelers, die Texans, die Bills und die Chargers, wovon die Broncos natürlich die formstärksten sind, ausgeschieden, unter anderem die Jets, die weiterhin auch die längste US-Negativserie haben, was das Warten auf ein Playoff-Ticket angeht. In der NFC sind die vier Division-Sieger erfolgreich, die Seahawks, die Bears, die Eagles und die Panthers, außerdem die Rams, die 49ers und die Packers mit in den Playoffs ausgeschieden. Unter anderem, hatten wir ja bereits gesprochen, die Tampa Bay Buccaneers oder die Atlanta Falcons, alles Teams, die wir auch in den letzten Jahren in den Playoffs gesehen haben. Die Arizona Cardinals dort waren mit einer Bilanz von 3-17 das schwächste Team und starten tun die Playoffs mit den Wildcard Games und das direkt am Samstag um 22.30 Uhr mit der Partie Carolina Panthers gegen Los Angeles Rams und ich sag mal so, ja, ich glaube, da kann man sich durchaus mal die Zeit mit vertreiben in diesen 6 Partien, unter anderem Eagles gegen 49ers am Sonntag späten Abend, nachts dann noch Patriots gegen Chargers und den Sack zumachen, dann Bennys Pittsburgh Steelers am Dienstag, den 13.01. um 2 Uhr nachts gegen die Houston Texans. Dann ein kurzer Sprung zum Eishockey. Da gab es die U20-Nationalmannschaft, die die Weltmeisterschaft gespielt hat. Es ist nicht ganz gut losgegangen. Am Ende musste man sich ein Entscheidungsspiel erkämpfen, um den Verbleib in der Weltgruppe zu sichern. Das hat funktioniert mit einem 8-4 gegen Dänemark. Dort also Gratulation an die DEB-Junioren, zumindest für diese Schadensbegrenzung. Zum dritten Mal in Folge hat man diesen Abstieg erst in der Relegationsrunde abgewendet und so ist es zumindest ja eine weitere WM gegen die Weltelite, die man dann also in der nächsten Zeit spielen darf. So, nächstes großes Ereignis ist dann die Handball-EM, die auch startet und zwar in 9 Tagen am 15.01. mit einem Spiel gegen Österreich um 20.30 Uhr. Und die Frage ist, wie lange bleibt Alfred Gislason überhaupt Bundestrainer? Die Aussage vom DHB-Präsidenten Andreas Michelmann unter der Woche war, er hat keine Jobgarantie, eine vorzeitige Trennung ist nicht ausgeschlossen, so denn das, in Zitat, absolut, oder wenn die Mannschaft beim anstehenden Turnier, Zitat, absolut nicht performt. Zitat Ende. Die Frage ist, wie es läuft. Wir können uns ein Bild davon machen, unter anderem in den beiden Testspielen, die es vor dem EM-Start noch gibt, am Donnerstag gegen Kroatien und am Sonntag dann ein weiteres Spiel gegen die Kroaten. 20:30 und 18:15 Uhr sind die beiden Anstoßzeiten oder Anwurfzeiten, besser gesagt, bevor es dann also da in die ganz, ganz intensive Phase der Handball-EM-Vorbereitungen geht. So, und dann noch zum Tennis. Da gab es ja zum einen das Battle of the Sexes. Ich weiß nicht, wer es von euch bei Dine gesehen hat. Kyrgios gegen Sabalenka am Ende 6-3, 6-3. Dieses Unterhaltungs-Show-Match in Dubai, das es dort gegeben hat. Genau. Und auf der anderen Seite natürlich werfen die Australian Open schon mal ihre Schatten voraus. Es gibt zum einen mit 75 Jahren das Comeback von Venus Williams. Die siebenmalige Grand Slam-Siegerin kommt per Wildcard wieder mit zurück. Es ist der erste Auftritt in Melbourne seit 2021 und ihr Debüt hat sie gefeiert. Ja, wann? 1998. Am 18. Januar geht es dann also los. Sie bereitet sich selbst in Auckland vor. Und die anderen Spieler, ja unter anderem auch mit dem United Cup in Sydney. Dort ist das deutsche Team ganz gut reingestartet mit 13-0 gegen die Niederlande. Zverev ist Hukac unterlegen, Eva Lüss hat nach großem Kampf gegen Iga Swiatek verloren. Das war das zweite Spiel dann gegen Polen, da gab es die Niederlage. Und das also der aktuelle Stand dort im Tennissport und da werden wir natürlich weiter gucken, wie die weitere Vorbereitung läuft. Also Seidel zum Beispiel ist in Auckland unterwegs, Kyrgios ist in Brisbane ausgeschieden und das die Niederlage von Alexander Zverev ihm selbst, glaube ich, auch nicht so ganz gut tut als Vorbereitung. Das können wir uns alle denken. Aber da blicken wir nochmal on Detail drauf. Was kann ich euch noch sagen? Australian Open dieses Jahr mit einem Rekordpreisgeld mit 111,5 Millionen australischen Dollar ist das Ganze dotiert. Das sind rund 64 Millionen Dollar, 16% mehr als im letzten Jahr. Die Siegerin und der Sieger erhalten jeweils rund 2,4 Millionen Euro. Equal Pay, also beim Tennis. Und wir machen Equal Pause. Und zwar gleich geht's weiter mit dem Fußball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Nicht allzu viel passiert, aber trotzdem so ein paar Dinge, die wir zu besprechen haben. Zum einen ein Transferhammer bei den Frauen. Nationalstürmerin Lea Schüller verlässt den FC Bayern und geht zu Manchester United. In der Bundesliga bleibt Manuel Baum Trainer beim FC Augsburg, zumindest bis zum Ende der Saison. Die letzten 4 Punkte aus den Spielen waren dann also doch überzeugend. Und bis zum Sommer wird er dann als Trainer dabei sein. Danach übernimmt er dann wieder den Posten Leiter Entwicklung und Fußballinnovation. Einen Abschied hingegen gab es beim Hamburger Sportverein. Der Sportvorstand Stefan Kunz ist da auf eigenen Wunsch zum Jahresende zurückgetreten. Das hat persönliche Gründe, ist natürlich aber dennoch eine erfolgreiche Ära. Wir wünschen ihm alles Gute für die fürs Private und denken natürlich auch immer wieder an die spektakulären Bilder des HSV-Aufstiegs, der Rückkehr in die Bundesliga zurück und natürlich so ein bisschen Transfer-News, habt ihr auch alle mitbekommen. Eintracht Frankfurt zum Beispiel mit Younes Ebmutalib bei der SV Elversberg zugeschlagen, der beste Zweitliga-Torschützenkönig. Also soll zum Beispiel Jonathan Burkhardts Ausfall, der noch bis Februar wohl fehlt, ein bisschen abfedern. 8 Millionen Euro, langfristiger Vertrag bis 2031. Und ich bin gespannt, wie sich dann am Freitag anschickt oder auf dem Spielfeld zeigt. Denn da startet die Bundesliga wieder rein mit der Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ich darf für FFH im Stadion sein und bin gespannt, wie sich Younes Ebmutalib dann da schlägt. Eine neue Heimat gibt es für Niklas Füllkrug, der ist jetzt zur AC Milan in die Serie A gewechselt, hat auch gleich das erste Spiel gewonnen. Pascal Groß hat Borussia Dortmund verlassen und spielt jetzt bei Brighton Hove Albion, seinem Verein, in dem er bereits von 2017 bis 2024 war. Schade für den BVB, wie ich finde, aber zuletzt ja dann doch eher in der zweiten Reihe gewesen. Und die FIFA freut sich innerhalb von nur 15 Tagen über 150 Millionen Ticketanfragen für die WM, ist ein absoluter Rekord. Seine massive Überbuchung und Gianni Infantino freut sich natürlich auch, weil seine so tolle Preispolitik dann aufzugehen scheint. Diese massiv überteuerten Dinger finden also trotzdem tatsächlich noch Abnehmer. Und zum Schluss gibt es natürlich noch einen Blick auf das Turnier im Afrika-Cup, denn da sind ja auch so ein paar Bundesligisten aktuell unterwegs. Das Achtelfinale geht heute zu Ende. So ein paar Viertelfinalisten stehen schon fest, unter anderem Senegal, Mali, das sich im Elfmeterschießen gegen Tunesien durchgesetzt hat, Marokko. Mal gucken, was da noch an Schlagzeilen geht beim durchaus einer Nation, die bei den letzten Weltmeisterschaften für Furore gesorgt hat. Kamerun gewinnt gegen Südafrika. Ägypten setzt sich in der Verlängerung unter anderem durch ein Tor von Mo Salah in der 120. plus 4 durch. Und Nigeria gewinnt gegen Mosambik. Heute dann noch Algerien gegen Kongo und Elfenbeinküste gegen Burkina Faso. Und ich finde, Freitag 20 Uhr, Afrika Cup Viertelfinale, Kamerun gegen Marokko. Das kann man sich durchaus mal angucken. Und am Freitag geht es ja dann eine halbe Stunde später dann auch gleich mit der Bundesliga los. Also, da könnt ihr euch selbst eine Konferenz bauen. Ich baue jetzt hier keine Konferenz mehr, sondern verabschiede mich, wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß heute noch mit dem Vierschanzentournee-Finale, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wenn ihr das hört. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Ciao, ciao!
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.